Wechselwillig. Wechselwillig. Der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert.
Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Wir befinden uns in der Vorweihnachtszeit und ich freue mich sehr auf unsere erste halbweihnachtliche Folge, beziehungsweise ich glaube, du bist fast das erste Adventskerzchen im Podcast. Ich darf heute sehr herzlich begrüßen Miriam Sternitzky. Einen wunderschönen guten Morgen.
Vielen Dank dir, Chris. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich mich auch sehr. Eine sehr, sehr spannende Firma. Ein noch so spannender Lebenslauf. Wenn wir uns einmal dein LinkedIn angucken, das ist ein Konglomerat an schönen Phrasen. CHRO von Westwing, Chief People Officer Westwing, Top HR Voice, Passionate HR Executive und Speaker und Advisory Board von Junto. Okay, ich lerne noch was. Das klingt alles sehr, sehr impressive. Ich ziehe meinen Hut und ich breche leider eine Kardinalsregel. Ich weiß, dass man Frauen nicht nach dem Alter fragen darf, aber das würde ich an der Stelle machen, weil ich finde, das bietet ein bisschen den Kontext.
Das darfst du auch machen. An der Stelle, da kann ich ganz gerne auch offen drüber sprechen. Ich bin 34. Vielen Dank für die Blumen.
Ich finde es sehr, sehr, sehr impressive. Verfolge Westwing seit Tag 1. Diverse Pivots, Erweiterungen und die kleine Revolution des hässlichen Online-Möbelhandels, den wir in Deutschland hatten, dass es auch anders geht. Und ich glaube, ihr verantwortet bestimmt 50% des deutschen Möbeldesigns in Deutschland, mehr oder weniger. So sehen alle Wohnungen aus. Ich würde aber einfach mal das Wort an dich übergeben. Stell dich einmal vor, was müssen wir über dich wissen? Was hast du die letzten Jahre so getrieben?
Sehr gerne. Wo fange ich an? Also, ich bin tatsächlich jetzt schon seit 8 Jahren bei Westwing, bin 2016 als HR-Generalist gestartet und habe mich dann so langsam hochgearbeitet. Vom Background her, ich bin tatsächlich Psychologin. Also ich wollte früher gar nicht irgendwie in die HR-Richtung gehen, ich wollte Therapeutin werden. Das war so mein erster großer Traum, der dann total geplatzt ist.
Jetzt also, therapierst du Mitarbeitende?
Nee, ganz bestimmt nicht. Das ist bitte nicht meine Verantwortung. Nee, aber genau. Also im Bachelor, ich habe Psychologie studiert und wollte wirklich Therapeutin werden, habe dann aber im ersten Praktikum gemerkt, nee, also in der Praxis. Ich habe den größten Respekt vor jedem, der das machen kann, wirklich. Ich bewundere die Leute total, aber ich habe gemerkt, das ist einfach doch nicht das Richtige für mich und habe dann erst so meine Leidenschaft für People-Themen, für HR entdeckt. Habe dann im Master auch jede Menge Praktika gemacht, Werkstudententätigkeiten. Und habe echt rausgefunden, also HR, das ist schon das Richtige für mich. Nur das Umfeld hat nicht so gepasst. Also ich war mal wirklich so klassisch im Konzern, bei der Allianz. ganz was anderes als Westwing. Oder in der Beratung bei Bain & Company. Auch mal in der Personalberatung, so richtig im Headhunting. Mm. Ja, bei Michael Page habe auch gemerkt, nee, das ist mir zu viel Sales. Und dann war ich zuletzt, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, bei Scalable.Capital.
Oh.
Ja, das war so wirklich in der
das muss auch Gründungsphase gewesen sein.
Du sagst es, also noch vor Go Live. Und da habe ich gemerkt, das ist so irgendwie der Vibe, das macht mir richtig viel Spaß, da kannst du einen Impact haben. Aber es war schon sehr chaotisch. Also ich habe so nach und nach rausgefunden, was ich alles nicht will und wusste dann ziemlich genau, was ich will.
Ja, aber immerhin, das ist auch eine Strategie, so ist es ja nicht.
Das stimmt. Und als ich dann Anfang 2016 die Stellenbeschreibung bei Westwing gesehen habe, war ich Feuer und Flamme, wollte die unbedingt haben. Und das hat dann auch geklappt. Und dann, genau.
Für den Kontext, wann wurde Westwing gegründet?
2011. Das heißt, als ich dazu gestoßen bin, waren wir so 5 Jahre alt.
Du hast dich beworben und bist im Westwing-Universum hängen geblieben. Auf welche Position hast du dich denn damals beworben?
Hängen geblieben trifft es ganz gut. Ich weiß nicht, als ich mich damals beworben habe, dachte ich so, ja, ich bleibe da bestimmt so 2-3 Jahre. Das ist dann so der erste Karrieresprung.
Und little did she know.
Jetzt sitze ich hier immer noch und komme nicht weg, weil es einfach so cool ist. Ich habe mich beworben auf die Stelle, das hieß HR-Generalist. Das war so ein bisschen irgendwie Mädchen für alles tatsächlich im HR. Also damals waren wir ein ganz kleines HR-Team, haben irgendwie alles gemacht von A bis Z. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war Payroll. War für mich aber auch eine gute Schule, um tatsächlich mal wirklich irgendwie
alles gesehen zu haben.
Ich glaube, das ist auch super hilfreich jetzt für meine Rolle.
Als du damals da angefangen hast, bist du da mit den Ambitionen an den Start gegangen, also mit der Intention zu sagen, jetzt und ganz nach oben? Oder hast du gedacht, ich mach das jetzt mal hier 2 Jahre, guck mir den Spaß mal an und dann gucken wir, wie die Reise weitergeht?
So eine gute Frage. Nee, ich bin sicher nicht mit der Ambition reingegangen. Aber, also auch wenn irgendwie meine Freunde, meine Family fragen würdest, wie sie mich beschreiben, ich glaube, das Wort ehrgeizig wäre schon ganz weit oben. Also, aber gepaart auch mit einer ordentlichen Portion Selbstzweifel. Deswegen, ich hätte nie dran geglaubt, wenn du mir 2016 gesagt hättest, irgendwie 4 Jahre später hast du die Personalleitung, hätte ich gesagt, ja, also träum weiter, schön wär's. Daran habe ich nicht geglaubt. Aber ich war schon immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte wachsen. Das ist auch so einer meiner größten Motivatoren. Ich möchte mich immer wieder irgendwie aus der Comfortzone rausbringen. Insofern habe ich sicher nicht so groß gedacht, aber was ich wollte, war schon immer Gas geben, mich beweisen und dann halt so Step für Step.
Du hast gerade das Thema der heutigen Folge mir serviert auf dem Silbertablett. wir hatten ja davor schon mal gesprochen und wollten uns ein bisschen über eben Poster unterhalten, weil du hast gerade eben schon gesagt, dass natürlich diese Gedanken einmal aufgekommen sind. Da kommen wir gleich noch einmal dazu. Für alle, die West Wing vielleicht noch nicht gehört haben oder vielleicht noch nicht bei West Wing bestellt haben, das ist verwerflich, aber magst du noch einmal ganz kurz ausholen, was macht West Wing?
Super gerne, genau. Tatsächlich, was schön ist, als ich damals bei West Wing angefangen habe, 2016, da war es noch viel unbekannter. Da haben mich oft Leute gefragt, ist das eine Fluggesellschaft? Irgendwie wegen Wing. Deswegen bin ich jetzt immer super happy, wenn ich frage, wer kennt West Wing und alle Hände gehen hoch. Also das ist schon mal eine schöne Entwicklung. Für die von euch, die uns immer noch nicht kennen, wir machen E-Commerce für Home und Living. Wir sind die Beautiful Living Company. Und Christo hat es so schön auch eingangs gesagt. Wir sorgen dafür, dass ihr euer Zuhause wirklich zu einem schönen Zuhause machen könnt. Mit allem, was dazugehört. Das heißt, wir machen E-Commerce hauptsächlich. Also online ist nach wie vor unsere absolute Priorität. Wir haben jetzt aber auch unsere ersten Stores und werden das auch weiter ausbauen, damit ihr uns wirklich dann auch physisch erleben könnt in den Stores vor Ort. Und haben wirklich so den Anspruch, auch die Superbrand in Design in Europa zu sein. Und
ja. Vor allem seid ihr ja inzwischen auch mit Eigenmarken am Start.
Das ist wahr. Unsere West Wing Collection ist wirklich so für mich auch das größte Baby, weil ich das so von Anfang an mitbekommen habe, als wir uns zum ersten Mal getraut haben, überhaupt unsere Produkte West Wing zu branden. Und jetzt zu sehen einfach, was für einen Riesenanteil auch an GMV die inzwischen ausmacht, ist unglaublich schön. Und eben wirklich jetzt auch als diese Designmarke wahrgenommen zu werden. Wir arbeiten natürlich auch mit ganz, ganz tollen Marken als Third-Party-Designs, die ihr bei uns bekommen könnt, aber eben auch zu sagen, wir selbst haben unsere eigene Marke, auf die wir sehr stolz sind. Das ist super schön.
Es ist halt vor allem richtig hotter Shit, ja. Erschwinglich. Also es ist nicht so nach dem Motto, wir versuchen jetzt mal was und dann sieht das zwar fescher aus als der Rest, aber es sieht immer noch aus so ein bisschen wie der Rest. Ich muss aufpassen, was ich sage. Ich wollte einen Vergleich anstreben, aber ich glaube, der wird mir auf die Füße fallen, deswegen lasse ich es lieber sein. Aber ihr habt verschiedene Geschäftsfelder für euch entdeckt, was super ist. Dementsprechend musstest du auch einiges nachheiern und auch vermutlich haben sich die Bereiche immer und immer weiter entwickelt. Wir drehen jetzt nochmal ganz kurz die Runde zu dir. Du hast angefangen als HR-Generalistin und bist vermutlich relativ schnell in eine Führungsposition gekommen oder hast ein Team geleitet. Wie schnell ging das?
Das stimmt, das ging auch relativ schnell, innerhalb von 2 Jahren. Also tatsächlich damals…
The magic of startup.
The magic of startup. Einer unserer Werte ist auch nach wie vor freedom to grow. Und ich glaube, da bin ich so das Musterbeispiel, dass das bei uns möglich ist. Ja, das war tatsächlich nach 2 Jahren. Ich war da auch schon, also da war ich super drauf aus. Ich wollte führen. Ich habe wirklich immer gemerkt so, hey… ich glaube, das liegt mir und mit dem Psychologiestudium, ich habe mir das so gut vorgestellt und durfte dann, glaube ich, schon nach irgendwie einem halben Jahr oder 8 Monaten oder so das erste Mal eine Praktikantin führen. Das war dann so der allererste Baby-Stuff. Und dann war es tatsächlich so damals, dass meine Teamleiterin schwanger geworden ist und ich dann den Step-Up machen durfte, als sie in Elternzeit gegangen ist, zum Teamlead. Damals natürlich auch typisch irgendwie Imposter-Syndrom, das Ganze total extern attribuiert. Die ist schwanger, ich bin einfach gerade nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ich habe es nicht verdient.
Ich habe es absolut nicht verdient. Die werden auch noch alle rausfinden, dass ich gar nicht die Richtige dafür bin. Das sind so die Gedanken, die mir damals so durch den Kopf
geschossen sind. Aber hast du dich proaktiv dafür gemeldet oder sind die Leute auf dich zugekommen?
Ich war so eine Mischung. Ich habe mich proaktiv bei ihr gemeldet. Sie hat aber gesagt, das war auch das Erste, worüber sie gesprochen haben, als sie quasi unserem damaligen Head of HR gesagt hat, dass sie schwanger ist, war sofort die Überlegung, dann lass uns doch Miriam raufziehen. War schön.
Das heißt, du warst dann Teamlead?
Ich war dann Teamlead für ein Team in unserem People and Business Partnering. Das heißt, das waren damals auch nur 3 Leute. War für mich, glaube ich, gut, erstmal mit so einem kleineren Scope auch die erste richtige Führungserfahrung sammeln zu können.
Darf ich fragen, was die Age-Mischung dahinter war? Hattest du Leute, die älter waren als du im Team?
In dem Team tatsächlich noch nicht, nein. Da war ich gerade so die Älteste. Das war, nein, doch, eine war älter als ich, aber vielleicht jetzt so ein Jahr oder anderthalb. Ja. Also nicht so dramatisch, dass man sagen könnte, okay, das ist wirklich schwierig. Das war dann erst beim nächsten Step, als ich Personalleitung wurde.
Okay, und da hattest du dann aber Mitarbeitende, die deutlich älter waren als du.
Älter waren, die deutlich erfahrener waren. Für die es auch, ehrlich gesagt, teilweise dann gar nicht so einfach war, das
wichtige
zu akzeptieren.
Frage, erfahrener im Sinne von, sie sind fachlich erfahrener oder sie arbeiten einfach nur länger. Das ist ja leider so ein Trugschluss, der bei uns gleichgesetzt wird, aber ja wirklich Welten bedeutet.
Ja, danke, dass du Letzteres ansprichst. Also ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Also on paper erfahrener, was eben die Jahre an Berufserfahrung angeht. Ich war selbst ja auch überrascht, als unser CEO, also unser Kunde-CEO damals, Stefan Smaller, mich gefragt hat, ob ich die Personalleitung übernehmen möchte, weil ich eben dachte, da gibt es ja Leute, die haben viel mehr Erfahrung als ich, weil ich damals eben das auch sehr stark gleichgesetzt habe. Und der muss halt in mir irgendwie was gesehen haben. Und das hat er mir dann auch erklärt, dass er eben bei mir sieht, der Drive, das Potenzial, was ich mitbringe, das ist eben genau das, was er braucht. Und da zählen halt nicht nur die Jahre Berufserfahrung.
Was war deine emotionale Gefühlswelt in dem Moment, in dem sie auf dich zugekommen sind? War das so Jabba-dabba-du oder oh mein Gott, ich will mich jetzt unter 8 Kissen verstecken? Am besten aus der West Wing Collection.
Auf jeden Fall aus der West Wing Collection. Ich glaube, es war eine gute Mischung aus beiden. Und das ist bei mir manchmal auch so richtig schizophren. Also auf der einen Seite bin ich dieses Jabba-dabba-du, ich will größer, weiter. Und auf der anderen Seite will ich mich dann verstecken. Das ist bei mir immer so dieser innere Kampf. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, aber in mir hat auch ganz viel geschrien, nein, mach das auf gar keinen Fall, du wirst scheitern, du bist noch nicht so weit und dann wirst du nie wieder einen Job finden, es wird so peinlich werden. Das war so die Gefühlslage. Und was du dir noch vorstellen musst, die Position wurde mir angeboten im März 2020.
Ach, gutes Timing auch.
Richtig geiles Timing. Ich war auch bei Westwing der Corona-DRI. Das heißt, ich habe mich da gerade irgendwie rumgeplagt, eine Strategie für uns zu entwickeln. Wie schicken wir irgendwie die Leute ins Homeoffice? Wie handeln wir das Ganze? Und dann kommt dieses Angebot. Und ich fand es echt interessant. Also Stefan hat mir damals auch gesagt, das war quasi noch so die letzte Härteprobe für mich, dass er auch nochmal sehen wollte, wie gehe ich jetzt mit so einer Krisensituation um.
Hast du eine kleine Krise ausgesucht?
Eine winzig kleine. Damals wussten wir noch nicht, wie lange das anhalten wird und was das alles bedeutet. Aber deswegen, die Situation war für mich natürlich komplett überfordernd und dann vor so eine Entscheidung gestellt zu werden, Gefühlschaos pur.
Ich hatte eine ähnliche Situation. Und ich würde auch immer noch sagen, was war die größte Challenge? Und es war hundertprozentig, wenn du aus einem Team heraus befördert wirst und auf einmal der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte von deinen ehemaligen Kollegen bist. Das ist ein Ritt durch die Hölle. Und das macht in keinem Szenario Spaß, weil du wirst es niemandem recht machen. Jeder ist irgendwie so, fährt auf 60%. Es werden dir nicht mehr die privaten Gespräche anvertraut, aber geschäftlich wollen sie sich auch nicht richtig anvertrauen. Wie bist du damit umgegangen?
Ich glaube, das war für mich das härteste Learning dann auch einfach. Ich habe auch viel falsch gemacht. Also ich habe echt viel aus Fehlern gelernt. Erstmal so das Thema People-Pleasing. Ich wollte es eben allen recht machen. Ich wollte gemocht werden. Ich wollte weiter beliebt sein im Team. Und das war für mich schon hart. Ich bin ja als Person schon jemand, ich bin sehr extrovertiert, gehe gerne auf
Leute
zu. Das
merke ich jetzt gar nicht.
Null, ne? und insofern war es schon hart für mich zu merken, ich bin irgendwie nicht mehr so dieser Teil des Inner Circles. Auf einmal werden Gespräche irgendwie beendet, wenn ich dazukomme und es wird irgendwie getuschelt. Also war für mich echt hart, das so zu merken. Aber ich glaube, so ein wichtiges Learning. Und dann auch das Learning, es ist okay, wenn du nicht jeden mit auf die Reise nehmen kannst. Also ich habe da sehr viel auch in der Zeit mit Stefan drüber geredet, wie hart das für mich ist. Und er meint halt auch, alles, was du machen kannst, ist irgendwie den Leuten zu sagen, dass du dein Bestes geben willst und wirklich auch mit ihnen zusammen das Team rocken willst. Aber wenn sie das nicht möchten, dann können sie gehen.
Und gute Reise.
Ja, das war so mein Gedanke dann in dem Moment auch. Aber es war schon schön zu wissen, ich habe das Backing. Und dass er eben auch ganz klar gesagt hat, hey, auch wenn jetzt irgendwie das ganze Team kündigen würde, ich stehe hinter dir, dann gehen sie jetzt, weil sie es irgendwie hart
so Gold
finden,
wert.
Dass du befördert wurdest und nicht sie. Aber ganz ehrlich, solange du einen guten Job machst und hier jetzt irgendwie auch als Leader dazulernen möchtest, dann
Mega.
Bin ich mir sicher, dass es die richtige Entscheidung war.
Ich meine, wie geil ist das, so ein Backing und wirklich so ein Leadership auch zu erfahren? Amazing. Wenn du jetzt der 21, 22-jährigen Miriam, die vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, einen Tipp geben könntest, die jetzt gerade raus befördert wird, was würdest du ihr an die Hand geben?
Ich würde ihr sagen, sag einfach ja, mach es und lerne dann später wie. Also ich glaube, das ist so der Karriererat, den ich jedem mitgeben würde. Wenn sich irgendwelche tollen Gelegenheiten auftun und du glaubst nicht an dich, es gibt ja einen Grund, warum die Leute sich für dich entschieden haben. Also
im besten Fall, ja.
Im besten Fall, ja. Ich glaube, es gibt ganz wenige Situationen, wo es Sinn machen kann, vielleicht noch diesen Step back zu machen. Aber in der Regel würde ich immer sagen, sag ja, trau dich. Und genau, also das wäre so meine Message, trau dir mehr zu, du kannst mehr, als du denkst, sei nicht so hart zu dir selbst.
Ich glaube, das ist auch, wenn wir generell nochmal über Imposter sprechen, du bewegst dich ja tendenziell immer in Wachstumsphasen x% über deiner Komfortzone. Wenn du wenn du das nicht hast, dann hast du ja gar kein Personal Growth oder Expertise, die du noch dazu lernst. Also fühlst du dich seit 10 Jahren dauerhaft in diesem Status, dass du immer so 20-30% über deiner Kompetenz fliegst?
Das finde ich eine total spannende Frage. Lass mich mal überlegen.
Ich kann sie dir beantworten. Definitiv ja.
Ja, zu dem Ergebnis bin ich gerade auch gekommen. Und das regt mich aber gerade an, wirklich so ein bisschen auch zu hinterfragen. Ich finde, das Imposter-Syndrom wird ja immer so total negativ behaftet und ich habe das auch lange Zeit sehr stark als meinen persönlichen Endgegner, meinen Feind angesehen. Mhm. Ich finde es aber total spannend. Stefan hat damals 2 Wochen mit mir zusammengearbeitet und hat mich dann direkt eingeordnet und mir gesagt, hey, du bist so ein insecure Overachiever. Und ich fand das irgendwie voll schlimm. Ich habe mich irgendwie so ertappt gefühlt und war so, nee, den Stempel möchte ich nicht haben, weil es halt auch so negativ assoziiert wird oft. Aber inzwischen habe ich das echt akzeptiert. Ich bin ein insecure Overachiever und ich bin stolz drauf. Und ich glaube, dass diese Eigenschaft, diese Selbstzweifel, die ich habe, zu einem gewissen Grad auch wirklich dafür geführt haben, dass ich so erfolgreich bin. Weil ich glaube, dass so eine ordentliche Portion Selbstzweifel gepaart mit diesem Leistungswillen, also diesem Anspruch, wirklich was erreichen zu wollen, dass das ein krasser Karrierebooster ist am Ende. Du musst halt nur lernen, wie du mit diesen Selbstzweifeln umgehst und wie du es schaffst, dass sie dich nicht davon abhalten, eben immer wieder Ja zu sagen, immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen.
Ich glaube, diese Insecurity, die bringt dich auch dazu, dass du Sachen vielleicht noch versuchst, dir selbst anzueignen. Also du möchtest lernen. Wäre das vice versa und du hättest ein sehr, sehr gesundes Selbstvertrauen, dann würdest du es vermutlich hinten rumfallen lassen, weil du der Meinung bist, kann ich ja so oder so. Also es ist schon, glaube ich, diese Insecurity ist notwendig, um dieses Delta jedes Mal irgendwie zu schließen, um dann quasi mit der geballten Kompetenz rauszugehen.
Absolut. Ich glaube auch, als ich dann neu in der Personalleitung war, ich bin ja dann auch ins Executive Team gekommen, das war dann nur wenige Monate später, im Juli 2020, und da war ich wirklich die einzige Frau auch noch und ja, war mit lauter super smarten, ambitionierten, sehr, sehr eloquenten Leuten, Männern in einem Raum im Executive Team, die natürlich alle wirklich viel mehr Erfahrung hatten und hatte so das Gefühl, ich werde hier irgendwie gleich bei lebendigem Leib gefressen. Dass es nur irgendwie eine Frage von irgendwie Wochen sein kann, was auffällt, dass ich irgendwie hier kompletter Imposter bin. Und da hat mich das dann aber auch so angetrieben, wirklich immer wieder über mich hinauszuwachsen, also zu lernen. Ich wollte sofort verstehen, wie liest man die P&L, was bedeutet Adjusted EBITDA und so weiter. Also mich hat das auch als People-Leader so krass vorangebracht, weil ich eben diesen Anspruch hatte, ich muss genau verstehen, wie das Business funktioniert, was unsere Strategie ist, wie wir da hinkommen, denn sonst falle ich hier auf.
Ja, ist aber auch in so einer Position notwendig.
Das ist es, absolut. Und ich glaube trotzdem immer, dass es oft noch zu wenig gemacht wird. Und ich glaube wirklich, dass da diese Zweifel mich auch dahin gepusht haben, halt immer einfach, dadurch, dass ich nie ganz zufrieden war mit meiner Leistung, immer halt nochmal mehr zu geben. Ich glaube, da muss man natürlich aufpassen, dass es noch in gesunden Rahmen irgendwie läuft, not gonna lie. Aber so dieser Anspruch an einen selbst, immer besser zu werden und immer weiter so die Bar für sich selbst auch zu raisen.
Super, glaub, super wichtig.
Ist super wichtig.
Du hast gerade eben schon gesagt, du hattest natürlich Sparring-Partner bzw. Mentor Stefan, euren Gründer-CEO damals. Das ist aber de facto ja auch eine Kultur, die das ganze Unternehmen getragen wird, dass du so supported wurdest. Was macht Westwing, um solche Situationen überhaupt möglich zu machen?
Ich glaube, total wichtig einfach, dass wir nah dran sind an den Talenten. Also dieser Freedom to Grow, was wir auch als Wert vermitteln, zieht sich durch die ganze Organisation. Und das ist, glaube ich, was wir sehr stark prägen, wirklich top-down. Also ich finde generell bei Kultur, man sagt ja immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Ich finde, der Fisch duftet aber auch vom Kopf. Also wenn es irgendwie vom... Ja, das habe ich noch nie gehört. Und ich finde, man sollte
der
so...
Also Fisch duftet vom Kopf.
Vielleicht braucht man da mal irgendwie noch eine andere Metapher, die besser passt.
Nee, ich finde es ganz gut. Ich wünsche mir auch bitte, dass dieses Snippet viral geht.
Let's see. Denn wenn du das wirklich so vom Top-Management auch vorlebst, ich glaube, dann zieht sich das durch die Organisation. Also was wir ganz viel machen, ist unsere Führungskräfte als Multiplikatoren einsetzen, also auch in Führungskräftetrainings drüber zu sprechen, wie erkennst du denn Talente und wie förderst du diese Talente? Und diese Führungskräftetrainings, das machen wir zum Beispiel selbst einfach auch aus dem C-Level raus. Also auch unser aktueller CEO, der Andreas und ich, geben ein Training so zum Thema Leadership Essentials, wo einfach alle unsere neuen Leader einmal unsere Erwartungen mitbekommen. Und eine der Erwartungen ist eben auch ganz klar, erkenne Potenzial, fördere Potenzial, nicht nur innerhalb von einem Team, sondern hab dann irgendwie auch die CEO-Perspektive und hinterfrage, wo können wir dieses Potenzial am besten einsetzen.
Es muss ja nicht zwangsläufig immer in der gleichen Position sein.
Absolut. Und wenn du irgendwie auf die Anzahl der internen Switches bei uns schaust, also dann
sind die
du
so
halt
krass?
Ganz schnell, die sind so krass. Und wir haben halt teilweise echt auch Leute, die zwischen den Departments hin und her springen. Früher natürlich nochmal mehr so im Startup ganz klassisch. Da hast du ja die BizDev-Profile, ehemalige Berater, die dann hier irgendwie so von Team zu Team
wandern. Ich fühle mich nicht angesprochen.
Null.
Alles, nee, es ist halt so gefühlt immer, es ist Fluch und Segen, weil es ist alles und nichts.
Ja.
So oft saß ich in meinem Leben und dachte mir so, ich wäre so gerne ein Experte in einem Bereich. Das Leben wäre so viel einfacher.
Und ich glaube, das ist auch wichtig und das ist auch ein Learning für uns jetzt auch, wo wir einfach nochmal jetzt auch stärker gewachsen sind, uns mehr professionalisiert haben, dass wir auch Experten haben, dass wir wirklich auch die Expertise reinbringen und trotzdem, dass wir aber immer wieder auch die Möglichkeit bieten, zwischen Teams zu wechseln, wo es halt wirklich Sinn macht.
Aber das hatte ich mir auch so ein bisschen aufgeschrieben. Wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke, das ist alles so don't stop believing. Also es ist schon dream big.
Ja, es ist dream big, absolut.
Wirst du heutzutage noch mit deinem Alter konfrontiert oder bist du jetzt wirklich gesettelt in deiner Position, dass du sagen kannst, ihr könnt mich alle mal?
Nee, ich werde noch ganz viel mit meinem Alter konfrontiert. Ich glaube, es wird langsam ein bisschen besser. Aber es passiert auch immer noch, dass ich irgendwie auf HR-Konferenzen komme und dann für die Bedienung gehalten werde. Oder ich war letztens tatsächlich auch vor ein paar Monaten mit ein paar Leuten so aus der HR-Bubble unterwegs und wurde dann irgendwie angesprochen, ob ich eigentlich die Azubine bin. Also ja, sowas, sowas passiert leider noch.
Ewig jung. Das ist natürlich auch ein Vorteil. In Kombination mit dem Job ist es natürlich ein bisschen wilder. Dumme Frage nebenbei. Wie viel Prozent deiner Wohnung bestehen aus West Wing Möbeln?
Du willst es nicht wissen nach 8 Jahren. Und
alles?
Auch tatsächlich einen sehr, sehr guten Mitarbeiter-Discount. Insofern ja. Nee, es ist nicht alles. Ich habe schon auch so ein paar Signature-Pieces, beziehungsweise ich bin 2020 mit meinem jetzigen Mann, also damals noch Freund, zusammengezogen. Der hat schon auch darauf bestanden, dass so ein paar Sachen aus seiner Wohnung mitkommen. Jetzt ziehen wir aber im März nochmal um in eine Neubauwohnung und wir sind gerade tatsächlich mit unserem Westwing Interior Design Service in Touch. Und das wird nochmal teuer. Also da habe ich meinen Mann jetzt inzwischen auch so weit, dass ich gesagt habe, hey, lass uns doch echt schauen, dass wir alles, was geht, Westwing Collection machen und so ein paar
Mega.
Sachen mitnehmen, aber
darfst du woanders einkaufen?
Auch eine Home Story. Natürlich darf ich woanders einkaufen, aber will ich das? Warum sollte ich? Nee.
Okay, also zu der Home Story, da bin ich natürlich sehr gespannt, wie du wohnen wirst. Wahrscheinlich sehr, sehr geschmackvoll, wenn das Design-Team das zusammengestellt hat.
Ja, Shoutout an Tatjana, die uns da gerade berät. Also ich bin jetzt schon Feuer und Flamme, ich kann es nicht erwarten.
Ich bin gespannt. Wir haben ein bisschen jetzt gerade gesprochen über Startup. Ist West Wing noch ein Startup?
Nein. Definitiv nicht.
Wie viele Mitarbeitende seid ihr denn jetzt?
Wir sind jetzt global 1700 in etwa und ich würde sagen, wir sind an der Börse seit 2018. Wir können uns nicht als Start-up mehr bezeichnen, das sind wir nicht, das wäre gelogen. Wir haben einfach wirklich auch Strukturen und Prozesse, die ein Start-up nicht hat. Aber ich finde das Schöne, ich sage immer so ein bisschen, we have the best of both worlds. Also auf der einen Seite versuchen wir uns schon noch viel von diesem Startup-Vibe zu bewahren und haben aber trotzdem auf der anderen Seite die Stabilität und auch die Strukturen, die es braucht, um jetzt auch so richtig erfolgreich zu werden.
Also richtig erfolgreich? Also, okay.
We're only just getting started. Das ist auch nochmal so ein Slogan, den wir im Team haben. Also die Ambition ist ganz weit oben.
Wir lieben gute Ambitionen. Wenn du sagst, the best of both worlds, ist es so ein klassischer, ich komme jetzt ins Büro, trinke einen Kaffee, dann setze ich mich hin, dann checke ich meine E-Mails. Also ist da so ein Konzernfahrtwind drin oder würdest du sagen, ist es schon noch sehr die Startup-Hustle-Mentalität?
Also definitiv kein Konzern-Vibe. Deswegen, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall noch den Drive. Wir sind nach wie vor so fast-paced. Wir wollen wirklich was reißen. Das heißt, das ist so der Aspekt, den wir uns bewahrt haben. Aber more sustainable, würde ich sagen. Also wenn du sagst, dieser Hustle-Vibe, ich glaube, wir haben eben schon erkannt, wie wichtig auch so das Thema Wellbeing, Mental Health ist. Was ich immer auch gerne sage, mein Motto für unser People-Team, unsere Vision, was wir erreichen wollen, ist to build high-performing teams who love what they do. Also diese Balance zu bewahren. Aber definitiv, also wenn du zu Westwing gehst, dann brauchst du hier nicht den 9-to-5-Chiller-Job zu erwarten.
Ich glaube, viele
wo du
Leute.
Wenn du erstmal hinkommst und dann frühstückst und keine Ahnung.
Also ich war vielleicht im Automobilkonzern in Deutschland, wo das genauso lief, ja?
Ja, davon habe ich
Das ist schlimm, dass man so eine Reputation hat. Wenn wir, also ich glaube, für viele Leute extern, dann denkt man sich so, naja, die kuscheln den ganzen Tag irgendwie mit dem Teppich, dann testen sie irgendwie 8 Polstermöbel. Sehe ich übrigens auch eine tolle Image-Kampagne, wie man sich selbst aufs Korn nehmen kann. Dann werden alle Geschirrsets einmal ausprobiert. Und ich glaube, das habe ich dir ja auch schon gesagt, das ist vermutlich auch so ein bisschen der Irrglaube, mit dem eure Gründerin Delia Fischer auch ein bisschen konfrontiert ist. Die macht, glaube ich, gefühlt den ganzen Tag nur Shootings und sitzt auf der Couch. Das ist zumindest die Wahrnehmung. Wie sehr kämpfst du damit, dass du diese äußere Wahrnehmung in den Augen der potenziellen Bewerbern auch einmal umgedreht bekommst, dass du sagst, also nee, wir laufen jetzt nicht den ganzen Tag nur im Hosenanzug rum und sitzen nicht nur auf der Couch.
Da triffst du echt gerade den größten Struggle eigentlich, den wir im Employer Branding haben, weil es ist genau wie du sagst, KandidatInnen, die KundInnen sind, die stellen sich das dann natürlich genauso vor.
Die wollen nur den Mitarbeiter-Discount haben.
Diese Wohlfühl-Oase, Happy Family, die Westwing Family, die sie irgendwie erwarten und denken eben, wie du sagst, wir
und dann kommt Miriam vorbei, sagt so, nee Leute, so läuft's nicht.
Und deswegen ist es aber, glaube ich, so wichtig, darüber zu sprechen, das wirklich transparent zu machen. Und deswegen bin ich auch so viel aktiver geworden. Also du hast es ja mitbekommen im letzten Jahr, dass ich eben auch regelmäßig auf LinkedIn poste, viel jetzt irgendwie auch in Podcasts.
Ja, also Newbie bist du definitiv nicht.
nee, nicht mehr. Weil ich so wichtig finde, dass die Leute wirklich ein realistisches Bild bekommen von dem, was wir suchen. Denn wir sind sicherlich nicht der richtige Arbeitgeber für jeden. Also wir sind nicht der Mainstream-Arbeitgeber. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass die Leute irgendwie auch eine gewisse Vorselektion machen und für sich entscheiden können, haben sie da Bock drauf? Denn wir sind so ein cooler Arbeitgeber für Leute, die eben wirklich was reißen wollen.
Ihr gebt viel, aber ihr wartet auch viel.
Genau, das fasst es perfekt zusammen. Wir haben super viel zu bieten, aber wir haben auch hohe Erwartungen und wir haben eben auch einfach eine richtige Performance-Kultur.
Lieben wir. Wie?
Aber liebt nicht jeder.
Du, absolut. Und ich finde, es gibt für bestimmte Leute die richtigen Jobs. Und wenn du aber von vornherein sagst, wir haben eine Performance-Kultur, ist das auch wichtig.
Ja.
Ich habe nächste Woche auch eine Podcast-Aufnahme, da ist tatsächlich Performance-Kultur das Thema der nächsten Woche. Aber ich glaube, dass Performance-Kultur und das Dasein oder das Gefühl des Imposters auch oft einhergehen. Weil du wirst, glaube ich, in einer Nicht-Performance-Kultur keinen Imposter haben. Oder dein Skillset muss wirklich am Arsch sein.
Ja, weil du aus der Komfortzone rauskommst, weil
komplett.
Du nicht in die Situation kommst, wo du dich überfordert fühlst, wo du wirklich wächst. Also das ist halt genau diese Balance, glaube ich. Und bei uns ist schon dieser Anspruch, wir hinterfragen immer wieder den Status quo. Wir wollen halt einfach besser werden. Wir haben noch so hohe Ziele, die wir erreichen wollen. Und dafür müssen wir auch den Anspruch haben. Und deswegen, klar, spricht es vielleicht auch Leute eher an, die sagen, auch ich bei mir will mich kontinuierlich verbessern. Ich will über mich hinauswachsen. Ich will wirklich das Gefühl haben, hier auch die Chancen zu bekommen, eben immer wieder in Situationen reinzusteigen, wo ich ins kalte Wasser springe, wo ich die Komfortzone verlasse.
Was ist die nächste kalte Situation?
Ich finde es super spannend, tatsächlich das Thema mit den Stores. Ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, also E-Commerce durch und durch. Und jetzt machen wir hier gerade die ersten Stores auf. Und das ist für mich im HR nochmal ein ganz anderes Business.
Sind auch andere Hirings auf einmal.
Andere Hirings, total. Und das ist für uns ja, also ich finde es so spannend, weil es ist ja dann so der Touchpoint mit unseren Kunden. Das heißt, wir wollen ja nicht nur irgendwie hier irgendwelche Salespeople einstellen, sondern wir brauchen ja Leute, die wirklich unsere Brand verstehen, die wirklich auch diese Leidenschaft mitbringen und die dann wiederum auf unsere Kundinnen übertragen.
Wenn du jetzt einmal in den Rückspiegel guckst, was war die verrückteste Situation der letzten 8 Jahre?
Die verrückteste Situation, ich glaube sicherlich Corona für mich. Also die Situation dann irgendwie im Homeoffice zu sein, zum allerersten Mal so richtig irgendwie dauerhaft und dann eine Videokonferenz zu haben, wo damals dann unser CEO meinem Team erklärt, dass unser Head of HR uns verlässt und ich
Hi.
Die neue bin und dann irgendwie dieser awkward moment. Du kennst es ja in Videokonferenzen, alle sind mute. Und du kannst dann irgendwie echt, also read the room war für mich überhaupt nicht möglich und das war, glaube ich, wirklich für mich die überforderndste und verrückteste Situation, aber natürlich auch die mich am meisten geprägt hat.
Was halt auch interessant war, mit Covid kam ja auf euch eine Zeit zu, die für viele Unternehmen eine große Tragödie war, beziehungsweise auch eine sehr, sehr große Challenge. Der Interiorbranche ging es, glaube ich, relativ gut.
Ja. Das kann man so sagen.
Alle Leute wollten auf einmal umbauen und neu einrichten. Du warst natürlich auch mit großen Hiring-Wellen auf einmal konfrontiert, gleich in deiner neuen Position.
Ja, also damals für mich deswegen auch wirklich so eine herausfordernde Situation, weil ich gar nicht wusste, wo ich anfangen soll. Ich wollte natürlich irgendwie alles fixen auf einmal, so neu in der Rolle, mich so richtig beweisen. Dann kam aber auf einmal total unerwartet dieser riesige Boom. Also ich war gerade so gefühlt von, wir wissen nicht, was passiert, lasst uns auf Kurzarbeit einstellen, wie bereite ich das vor? Und dann schlägt es halt einfach ein. Deswegen ja, also es war kaum hinterher zu kommen. Wir mussten wirklich 2020, 2021 so viele Leute einstellen. Ich glaube, 2021 irgendwie über 400 Leute, um dieses Wachstum überhaupt bewältigen zu können.
Krass.
Und das dann in einer Situation neu im Team, mein Team überhaupt erstmal aufzubauen, parallel aber diesen Hiring-Sprint zu bewältigen und natürlich die ganzen Herausforderungen, die irgendwie mit Corona kamen. Also ich glaube, in dem Jahr bin ich so krass gewachsen.
Das war eine einzigartige Erfahrung.
War eine einzigartige Erfahrung, war aber auch, glaube ich, so der Moment, wo es mir echt auch ein bisschen zu viel wurde. Also auch da will ich offen drüber sprechen. Dieser Anspruch an mich selbst, gepaart dann aber mit so einer Situation, wo du einfach so viele Baustellen hast, also da ging es mir dann auch nicht gut. Da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, okay, Wenn ich wirklich leistungsfähig sein will und ich was rocken will, dann muss ich auch mal eine Pause machen.
Aber was hast du dann gemacht?
Also bei mir hat es tatsächlich so lange gedauert, das überhaupt zu realisieren, bis ich eine stressbedingte Gastritis hatte. Und es war für mich dann wirklich so der Wake-up-Call. Also zu merken, bringt ja nichts, wenn ich irgendwie nicht mehr schlafe und rund um die Uhr arbeite, dann habe ich irgendwann auch nicht mehr die Energie. Ich habe damals tatsächlich dann auch Coaching-Sessions gebucht. Also wir haben für unser Team damals schon professionelle Coachings eingeführt, die sich jeder buchen kann. Wir arbeiten damit Open Up zusammen als Anbieter und ich habe mit denen gesprochen. Und das hat mir schon auch geholfen, ein bisschen mehr zu realisieren, irgendwie. Ja, geistige Gesundheit ist halt einfach die Basis für Leistung und das bedeutet aber auch, dass ich für mich irgendwie rausfinden muss, was hilft mir irgendwie auch so wirklich meine Batterie wieder aufzuladen.
Nächste Frage, was war dein peinlichster Moment als CPO?
Oh Gott, es gab so viele peinliche Momente. was war der wirklich peinlichste Moment? Ich glaube, kaum zu toppen ist die Weihnachtsfeier, wo wir als...
Schwieriges Thema. Company-Weihnachtsfeiern. Spill the tea.
Es ist nicht, was du denkst. Aber wir hatten als Dresscode chic or shitty. Also entweder so richtig, richtig edel, fast schon so Black Tie oder halt so richtig
trashy.
Ich habe mich natürlich für trashy entschieden und ich bin einfach als Weihnachtsbaum gekommen, so richtig mit Lametta.
Liebe ich.
Es gibt ein Foto davon auf LinkedIn, wenn du mal tiefer graben willst. Auf jeden Fall dann der Moment, wir haben im West Wing Office gefeiert und es ging doch ein bisschen länger. Auf jeden Fall kam irgendwann die Polizei, weil sich wohl ein Nachbar bei uns beschwert hat, wegen Ruhestörung.
Du bist als Weihnachtsbaum losgezogen.
Als Weihnachtsbaum, als die Polizei mir nicht glauben wollte, dass ich jetzt hier die verantwortliche Person bin, das war schon ziemlich peinlich.
Okay, ich liebe diese Fehlinterpretationen von Kostümen. Ich war irgendwann mal auf dem Geburtstag eingeladen, das war der Candy Shop, Sweet 16. Also es wurde nachträglich quasi Sweet 16 gemacht und ein Teil der, liebe Grüße, du weißt, über wen ich spreche, und ein Teil kam... sehr aufgereizt. Nicole Scherzinger-Style. Ja, und es war aber eine gute Mischung. Ich habe das natürlich ein bisschen anders interpretiert und habe mich irgendwie mit 800 Gummibärchen geklebt.
Ich lieb's.
Es war sweet, ja.
War sehr sweet.
Und es war ein Candy Shop. Also ich habe alles durchgezogen. Daher liebe ich. Und ich werde dieses Foto suchen und vielleicht werden wir es einblenden.
Vielleicht macht ihr das, okay. Fair enough.
Lieben wir. Wo siehst du dich jetzt? Also die ekligste Frage, die man stellen kann, aber ich finde sie in deiner Situation super interessant. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Oh, ich hasse diese Frage.
Es ist die ekligste Frage ever.
Ich finde auch, jeder Recruiter sollte die bitte von seiner Liste streichen. Aber
ich frage mich so, was haben die Leute 2018, 2019 gedacht? Ich sehe mich in der Pandemie, liebe Freunde.
Absolut. Nee, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Also mein
siehst du dich bei West Wing?
Ich sehe mich bei West Wing.
Okay.
Ich glaube, dass die nächsten Jahre bei uns einfach nochmal so, so spannend werden. Und es wäre so schade, jetzt zu gehen.
Das heißt, du würdest aber in deinem Lebenslauf stehen, Miriam, seit 14 Jahren bei West Wing.
Ja, aber wer weiß, wo West Wing dann ist. Also think big.
Also bist du, ich habe es in der letzten Folge schon gehabt, bist du so auf dem Track vom Nike-CEO?
Vielleicht.
Lieben wir.
Deswegen, also ich glaube einfach so fest an uns als Company und an das Potenzial, was wir noch haben. Und wahrscheinlich hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, dann hätte ich nicht gesagt, dass ich noch hier bin. Und daraus habe ich gelernt. Deswegen, in 5 Jahren kann es gut sein, dass ich immer noch bei West Wing bin, aber dass West Wing einfach so viel größer ist, als das, was wir jetzt kennen.
Ich lieb's. Bin gespannt. Vielleicht übernimmt ihr irgendwann IKEA.
Ja, ja. Who knows?
Dann gehst du nicht mehr zum Schweden einkaufen, sondern zum Deutschen. Aber da stelle ich mir immer so eine Eiche Rustikalwand vor.
Ja, nee, aber bitte nicht. Also bitte alles hier West Wing Collection.
Oh, liebe Grüße an Tatjana. Ich glaube, Miriam möchte ein bisschen Eiche Rustikal haben.
Nein.
Wir nähern uns langsam dem Ende. Ich hatte noch ein ganz interessantes Thema, was ich gerne ansprechen wollen würde. Wir hatten ja gerade über die High-Performance-Kultur gesprochen und du hattest in unserem Vorgespräch gesagt, du kannst auch ein High-Performer in Teilzeit sein. Was ich super interessant fand, weil High-Performing nicht zwangsläufig heißt, du machst 50 bis 60 Stunden die Woche. Das heißt nicht, also High-Performing ist nicht immer mit Überstunden verbunden. Ab und zu kann man einfach an seiner Effizienz steigern. Aber ich glaube, viele Leute glauben, dass die Karriere abgeschrieben ist, wenn sie aus diversen Gründen irgendwie in Teilzeit gehen müssen. Deswegen fand ich das eine super tolle Aussage. Wie versucht ihr sowas zu ermöglichen?
Ich glaube, du musst halt immer die Rahmenbedingungen schaffen und die Strukturen schaffen und da auch wieder das irgendwie Top-Down-Vorleben, Leading by Example.
Das heißt, du gehst in Teilzeit?
Ja, also who knows? Ich bin keine Mutter. Aber was ich eben auch an Westwing schätze, ist, dass ich auch weiß, wenn ich jetzt irgendwie in Teilzeit natürlich mit einer gewissen Stundenzahl meine Position machen wollen würde, dann würden wir irgendwie schauen, das möglich zu machen. Und wir haben wirklich in unserem so Senior-Leadership-Team, also ich spreche jetzt von Director, VP, C-Level, da sind 60% Frauen und da sind tatsächlich 70% dieser Frauen Mütter. Und davon eben auch einige in Teilzeit. Und das muss machbar sein. Und ich sage jetzt, klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich will 15 Stunden arbeiten, dann ist es irgendwie schwierig, Chief People Officer bei Westwing zu sein. Also Expectation Management not gonna happen.
Den Job nehme ich dann.
Aber wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich will 32 Stunden machen, dann glaube ich, wäre das realistisch. Man muss aber die Strukturen schaffen. Und das bedeutet halt dann auch, wenn man sich irgendwie das Org-Setup anschaut, zu schauen, wie viele Direct Reports sind dann realistisch. Ich müsste sicherlich in meinem Team ein bisschen was umstellen, aber es wäre machbar. Und deswegen, ich finde, das ist alles eine Frage der Einstellung. Wir haben zum Beispiel bei Westwing auch unsere eigene Kita, die Westwing Wichte, weil wir gemerkt haben,
wie oft, süß.
Was, ja, es ist super cute, ne? Oft, was Frauen auch davon abhält, früh wieder in den Job zurückzukommen oder Stunden aufzustecken, sind die deutschen Kita-Plätze. Betreuung ist ja einfach eine Katastrophe. Und dann haben wir halt auch gesagt, dann nehmen wir es selbst in die Hand. Oder wir haben auch eine super Kooperation in München mit Eddie und Stoffel. Die haben auch Kitas, Kindergärten. Also diese Rahmenbedingungen auch irgendwie zu schaffen.
Mega. Wenn du eine Regel einführen könntest bei euch im Konzern, was wäre das? Entschuldigung, also nicht im Konzern.
Das ist die Regel. Bitte nenne Westwing niemals ein Konzern.
Liebe Miriam, wir haben jetzt fast 40 ganz tolle Minuten miteinander gesprochen. War mir eine äußerliche Freude.
Kann ich nur zurückgeben.
Ich habe aber noch eine Frage. Jetzt haben wir so viel über Imposter gesprochen. Hast du noch ein, zwei Tipps an die Welt da draußen, wie man besser damit umgehen kann oder wie man damit umgehen sollte oder wie man sich vielleicht auch einfach weniger stressen.
Super gerne. Also ich glaube, der Tipp Nummer eins, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe das Imposter-Syndrom immer so sehr als Feind gesehen. Ich glaube aber eigentlich, man kann es auch als Ansporn sehen.
Aber wir haben unseren Titel, Imposter, Freund oder Feind.
Ja, oh wie schön, finde ich super. Man kann es als Ansporn sehen, man kann es wirklich auch als Freund sehen und ich glaube, sich mal so vor Augen zu führen, dass man nicht allein damit ist, ist ganz wichtig. Da gibt es ja irgendwie Studien, irgendwie 7 von 10 Leuten haben irgendwann in ihrem Leben mal mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen und halt auch so krass erfolgreiche Leute. Ich bin ein riesen Harry Potter-Fan und zum Beispiel Emma Watson als Schauspielerin, die gehört dazu. Oder Lady Gaga, die sagt auch in ihrer Dokumentation, dass sie immer wieder sich morgens früh erinnern muss, dass sie nicht mehr jetzt irgendwie so das Loser-Kind aus der Highschool ist, sondern ein Superstar. Und dann gibt es so viele, Sheryl Sandberg, Michelle Obama, aber auch Männer, Tom Hanks, Ryan Reynolds oder selbst Albert Einstein. Also wenn man sich manchmal so bewusst macht, irgendwie selbst Nobelpreisträger hatten mit Selbstzweifeln zu tun, dann ist es ja vielleicht auch so ein bisschen diese Erkenntnis eigentlich ein gutes Zeichen. Vielleicht neigen auch gerade eher diese ambitionierten und smarten Leute auch dazu, Selbstzweifel zu haben.
Also ich glaube, alles, was Neuland ist, da ist Imposter vermutlich nicht weit weg.
Genau, absolut. Und dann eben zu sagen, also ich glaube, was mir extrem hilft, ist einfach wieder auch mir vor Augen zu führen, was habe ich schon erreicht, was für positives Feedback bekomme ich, weil ich habe immer wieder die Momente, da fühle ich mich einfach so klein mit Hut und dann einfach das widerlegen zu können. Also ich habe wirklich so einen E-Mail-Folder, der heißt positives Feedback. Da schiebe ich alle E-Mails rein und da schreibe ich mir selbst E-Mails mit Screenshots von Sachen, wenn mir Leute nettes Feedback geben.
Ich habe einen Ordner Hall of Fame, da mache ich aber alles über positiv, über witzige Sachen, über diverse Sachen rein. Da gucke ich auch ab und zu durch, das finde ich super cute. Aber das ist natürlich geil, einen Ordner mit positivem Feedback, dass man sich immer wieder dran erinnert.
Genau. Ich brauche es immer seltener, das ist voll schön. Das merke ich. Aber früher war ich dann echt oft so, dass ich gesagt habe, okay, nee, irgendwie traue ich mir das nicht zu. Jetzt gucke ich da nochmal rein, was die Leute für tolle Sachen über mich gesagt haben. Und dann glaubst du das ja auch selbst viel mehr.
Miriams Hack. I love it.
Und dann gibt es noch was sehr Unkonventionelles, aber das möchte ich unbedingt noch mit euch teilen. Ich finde es so wichtig, dass wir diesen Imposter irgendwie mehr personalisieren.
Karl-Heinz.
Karl-Heinz zum Beispiel. Was ich mache, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin ein großer Harry-Potter-Fan. Ich weiß nicht, wie gut du dich da auskennst.
Leider viel zu gut.
Okay. dann kennst du bestimmt Dolores Umbridge.
Natürlich.
Ja.
Vorgestern lief im Fernsehen eine Doku Behind Harry Potter mit den Regisseuren. War toll.
Ah, die liebe ich auch. Für die von euch, die Dolores Umbridge vielleicht nicht kennen, das ist ungefähr die fieseste Hexe, die ihr euch vorstellen könnt. Die wird dann später auch irgendwann Professorin, Schulleiterin. Das ist ungefähr die manipulativste, grausamste Person. Also ich habe sie gehasst.
Sie hat schönes Porzellan.
Sie hat schönes Porzellan, ist aber auch das Einzige, was man irgendwie Positives über sie sagen könnte. Also es ist wirklich so mein Kindheitsfeind Nummer eins. Und ich stelle mir einfach vor, wenn diese Gedanken kommen, die mir einreden wollen, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, sag nein, dass das Dolores Umbridge ist. Und in dem Moment ist es ja dann irgendwie ein No-Brainer. Vertraue ich jetzt irgendwie auf mich und meine Fähigkeiten und irgendwie den Leuten, die mir das anbieten? Oder vertraue ich auf diese total bescheuerte Hexe, die mich einfach nur klein halten will? Dann ist es irgendwie klar.
Also ich liebe Karrieretipps mit Harry Potter.
Hätte ich noch einige, aber das machen wir dann mal wann anders.
Oh, das schreit nach einer Fortsetzung. Miriam, vielen, vielen lieben Dank. Hat mich sehr, sehr gefreut. Hut ab von deinem Lebenslauf. Ich bin gespannt, wo West Wing in 5 Jahren ist und vor allem auch du. Ich freue mich auf sehr, sehr viel Präsenz von dir, die du ja angekündigt hast. Für alle anderen da draußen, shoppt fleißig bei West Wing.
Ja, bitte.
Und wir warten dann auf deine Home Story. Folgt Miriam gerne auf LinkedIn für spannenden Input. Und ich danke dir recht herzlich und wünsche noch einen sehr, sehr schönen Nachmittag.
Danke dir, Chris. Hat mir super viel Spaß gemacht mit dir und freue mich natürlich, wenn ihr mir folgt und vielleicht auch nochmal Feedback zu der Folge da lasst.
Bitte. Tschö mit Ö.
Ciao.
Für diejenigen, die sich aber in den letzten Wochen mit dem Wechselwunsch auseinandergesetzt haben und sich denken, verdammt, ich glaube, ich habe Bock auf was Neues, aber mir fehlt einfach ein bisschen Inspiration. Guckt mal jobmessen.de an. Das ist eine deutschlandweite Karrieremesse für Gäste vom Schüler bis zum Akademiker. Also egal, auf welchem Level ihr euch aktuell befindet, guckt gerne vorbei. Ihr habt dort einen Bewerbungscheck, Bewerbungsfotoservice, aber auch ganz viel Input in Vorträgen oder verschiedenen Workshops. Für diejenigen, die sich aber in den letzten Wochen mit dem Wechselwunsch auseinandergesetzt haben und sich denken, verdammt, ich glaube, ich habe Bock auf was Neues, aber mir fehlt einfach ein bisschen Inspiration. Guckt mal jobmessen.de an. Das ist eine deutschlandweite Karrieremesse für Gäste vom Schüler bis zum Akademiker, also egal auf welchem Level ihr euch aktuell befindet, guckt gerne vorbei, ihr habt dort einen Bewerbungscheck, Bewerbungsfotoservice, aber auch ganz viel Input in Vorträgen oder verschiedenen Workshops.